Also wenn da was ins Rutschen gerät, dann haben wir einen Domino-Effekt, einen Lawineneffekt. Dagegen war die große Finanzkrise 2008 wirklich ein Kindergeburtstag. Und darauf muss man sich halt einstellen. Und da sehen wir ja auch schon, dass Smart Money sich absichert, vorbereitet. Und aus dem Grund steht ja auch dann Gold auf $4,500, weil der Goldpreis ist ja nur eigentlich ein Fieberthermometer über den Zustand unseres Geld- und Finanzsystems. Und das, muss ich sagen, hat Fieber.
Ja, liebe Zuschauer, das war ein kleiner Vorgeschmack auf meinen heutigen Gast. Wer auf YouTube unterwegs ist, wird ihn bereits kennen. Er hat einen YouTube-Kanal mit über 700.000 Abonnenten. Er hat eine eigene Honorarberatung und er ist siebenfacher Spiegel-Bestseller-Autor. Ich freue mich sehr, dass er heute wieder hier ist. Herzlich willkommen, Marc Friedrich.
Luis, danke für die Einladung.
Ja, Marc, es gibt einige spannende Sachen zu besprechen, mit unter anderem die 13F-Filings, die rausgekommen sind für Q1, wo man ein bisschen hinter die Kulissen schauen können, was Smart Money so macht. Da haben wir auch zwei spannende Grafiken dabei. Also, liebe Zuschauer, dranbleiben lohnt sich auf jeden Fall. Jetzt möchte ich aber erstmal auf Geopolitik mit dir schauen. Und zwar gab es das Treffen zwischen Trump und Xi. Man hat zwar einzelne Fortschritte bei Zöllen, Agrarthemen und auch bei Boeing-Chats hat man ein paar Deals eingesackt, aber es gab keine wirkliche Einigung beim Iran Thema, Taiwan, Chip-Exportkontrollen und überschattet hat eigentlich alles die Aussage von Xi, und zwar, dass USA eine absteigende Nation ist. Was ist denn dein Fazit zu diesem Treffen?
Ja, es war eigentlich ein Non-Event. Man hat ja unglaublich große Hoffnung reingesetzt, dass da die zwei großen Nationen aufeinandertreffen und jetzt entscheidet sich das Schicksal der Welt. Aber es war eher wie so ein Beschnuppern von zwei Hunden, so ein Austarieren, wie ein Beschnüffeln, gucken, wie reagiert der andere. Und beide haben ja auch richtig Gas gegeben, sowohl die Amerikaner, also Donald Trump hatte eine sehr beeindruckende Followschaft dabei. Er hat ja die komplette Silicon Valley Elite, die Tech Bros im Schlepptau. Und ja, da muss man schon sagen, da hat er auf jeden Fall Gas gegeben. Und die Chinesen haben natürlich auch nicht gekleckert, sondern ganz im Gegenteil, die Parade hatte es in sich. Es war ein gegenseitiges Umgarnen, würde ich jetzt mal sagen. Und dahingehend wird es, glaube ich, auch in den nächsten Jahren so bleiben, weil ja die Amerikaner sind immer noch der Stärkste im Sandkasten, sind der Hegemon, die Chinesen sind die aufstrebende Macht. Aber beide wissen, sie brauchen einander mehr, wie sie sich's wünschen, weil die einen brauchen den Markt, um ihre Produkte zu verkaufen, und die anderen wollen natürlich ihre Staatsanleihen weiterhin verkaufen, und ein geopolitischer oder ein kriegerischer, militärischer Konflikt zwischen beiden Nationen will keiner haben. Also deswegen, es sind so Proxy Wars, es sind so, ja, ein bisschen so Säbelrasseln, aber eher verbal. Natürlich weiß China, dass Donald Trump Venezuela und den Iran sozusagen attackiert hat, um natürlich auch so eine Art Proxy War zu starten, um China zu schwächen, weil sie halt der größte Lieferant oder vielmehr Abnehmer von venezianischen, aber auch iranischen Öl waren. Und so kann man natürlich auch indirekt dann seinen Kontrahenten schädigen, und genau das ist passiert. Aber ich glaube nicht, dass es da jetzt irgendwie zu einer Konfrontation auf militärischer Ebene kommen wird in den nächsten Jahren.
Stell dir mal bitte vor, du gewinnst heute noch garantiert gratis Aktien im Wert von bis zu 100 Euro. Vielleicht von Nvidia, Alphabet, Tesla, LVMH oder einer anderen. Unser heutiger Partner macht genau das möglich. Trading 212 ist aktuell einer der besten Online-Broker auf dem Markt. In unserem Depot-Test belegen sie unter den Online-Brokern sogar den ersten Platz. Bei Trustpilot werden sie als ausgezeichnet bewertet. Es gibt keine Ordergebühren, keine Kontoführungsgebühren und die zahlen aktuell sogar 3% Zinsen pro Jahr auf dein Verrechnungskonto. Das ist deutlich mehr, als alle anderen Broker aktuell zahlen. Dazu haben sie auch noch eines der größten Angebote an Aktien und ETFs. Wenn du also auf der Suche nach einem richtig starken Broker bist, klick jetzt gerne mal auf den exklusiven Link in der Videobeschreibung, gib den Promocode BIALLO ein und investiere mindestens 100 Euro und schon nimmst du an der Verlosung mit einem garantierten Gewinn teil. Alle weiteren Informationen dazu findest du unten in der Videobeschreibung, und jetzt geht's auch schon weiter mit dem Interview.
Das klingt schon mal gut.
Und du glaubst ja an die sogenannte Forced Turning Theorie, also dass wir uns ja in Zyklen bewegen und aktuell im Winter sind. Glaubst du, dass es, wenn wir mal später in die Geschichtsbücher schauen, dass es ein Wendepunkt gewesen sein wird, dass wir von einer unipolaren Welt in eine multipolaren Welt uns entwickelt haben?
Ja, absolut. Und es ist ja schon seit einigen Jahren passiert. Und wer darüber mehr lesen möchte, ich habe es natürlich auch in meinem letzten Bestseller explizit beschrieben, dass man diese Theorien und Zyklen auch versteht. Also Fakt ist, wir sind seit Jahren im Winter. Ja, und der Winter bedeutet eben nichts Gutes. Und diese Forced Turning Theorie besagt, dass praktisch es sind vier Jahreszeiten unterschieden ist. Also wir haben da den Frühling und dann den Sommer und so weiter. Und nach dem Zweiten Weltkrieg hatten wir natürlich den Frühling. Da ist alles alles am Explodieren, am Wachsen, da gedeiht alles und so, da hatten wir das Wirtschaftswunder, hatten unglaubliche Wohlstandseffekte und jetzt aktuell befinden wir uns halt im Winter und der Winter heißt, die Natur stirbt ab, die Bäume lassen ihr Laub fallen und die Natur regeneriert sich, um dann wieder ein Fundament zu schaffen für Wachstum, für den nächsten Frühling, der so sicher kommen wird wie das Amen in der Kirche. Aber diese Winterzeit ist halt geprägt durch Zerstörung. Und es kann im Krieg enden, aber halt auch, man sieht es ja auch dahingehend, dass jetzt in den letzten Wochen, Monaten, Jahren ja viele Narrative auch zusammengebrochen sind, davor heiß geliebt waren und auch verstärkt worden sind durch die Medien. Also wir haben das Klimanarrativ ist komplett zusammengebrochen. Wir merken einfach, dass das CO2, das wir hier teuer bezahlen, eben nicht irgendwie die große Wende bringt und dass andere Nationen uns nicht folgen und die Welt geht auch nicht unter. Siehe da, Horrorszenarien vom Klima-Ethikrat werden zurückgezogen als unrealistisch, was schon Experten vor Jahren gesagt haben, aber dafür diffamiert worden sind. Oder natürlich Corona-Maßnahmen oder die Corona-Impfung oder auch der Atomausstieg. Die Energiewende natürlich, ne, absolut. Also waren wir, merkt man einfach, all diese Narrative brechen in sich zusammen. Genau das prägt die Zeitenwende, in der wir uns momentan befinden, diese Winterzeit. Weil die Menschen verlieren das Vertrauen in diesen Zeiten immer in die bestehenden Institutionen, die auch abgelöst werden durch neue Entwicklungen. Sie verlieren das Vertrauen in die Medien, in die Presse. Das sehen wir ja auch, dass da neue Informationskanäle entstehen, so wie euer Kanal zum Beispiel oder X und so weiter. Aber sie verlieren auch das Vertrauen ins Geldsystem. Es entsteht ein neues Geldsystem und ein anderes Geldsystem geht kaputt. Also es ist die Zeit der großen Disruption der Veränderungen. Und wir merken ja auch geopolitisch, dass wir jetzt halt von einer unipolaren Welt, wo die Amerikaner der Hegemon waren, jetzt in einer multipolaren Welt leben, wo einfach mehrere Großmächte stehen, die auch einen Teil vom Kuchen abhaben wollen. Und genau in der Zeit befinden wir uns momentan. Ich glaube, der Zuschauer kann das auch bestätigen. Man spürt es regelrecht, dass da was ins Rutschen geraten ist, dass wir nicht mehr in der alten Welt vor 10, 15 Jahren leben werden. Um noch ein Narrativ zu nennen, wir hatten ja immer wieder gehört hier, ja hier die Flüchtlingskrise war gut und wir haben hier jetzt Menschen, die werden unsere Rente bezahlen. Ich meine, Marcel Fratscher vom Deutschen Institut für Wirtschaft hat es gesagt, ne? Wir alle wissen jetzt, dass die Mehrbelastungen enorm sind, dass die eben nicht die Rente von den Menschen zahlen, die jetzt in Rente gehen. Und so sehen wir halt auch, dass die Menschen immer enttäuschter sind. Und es gibt ja auch einen Grund, warum jetzt Angela Merkel hat ja einen Preis bekommen von der EU, warum da im Parlament 30% der Abgeordneten, das waren nicht nur irgendwelche rechten Spinner, sondern halt wirklich liberale, linke, aber auch dann konservative aufgestanden sind und gegangen sind, weil sie halt sagen, dass die Politik von Frau Merkel halt Europa mehr geschädigt hat, als genützt hat. Und so sehen wir halt einfach in dieser Zeitenwende, dass viele Narrative auf einmal demaskiert werden, dass die Wahrheit sich immer ihren Weg bricht und dass die Menschen einfach das Vertrauen in das Alte verlieren und was Neues entsteht. Das ist auch ein gesunder Evolutionsprozess, wie ich finde. Und darauf muss man sich halt mental, aber auch monetär vorbereiten.
Also Survival of the Fittest. Was würdest du sagen, welche Rolle spielt dann Europa überhaupt noch in dieser neuen Welt? Sitzen wir noch mit am großen Tisch oder nicht? Weil die EU ist ja doch noch für rund 15% des weltweiten Imports verantwortlich.
Ja, nee, die EU hat sich selbst ins Abseits geschossen. Das hast du in den letzten Jahren gemerkt, dass der Niedergang immer weiter voranschreitet. Und wir haben es doch gesehen bei den letzten großen Treffen. Also weder die Amerikaner noch die Chinesen pfeifen auf irgendwas, was wir zu sagen haben. Wir haben uns lächerlich gemacht. Ich meine, wenn man sich auch überlegt, was für drastische, peinliche Auftritte unsere ehemalige Außenministerin abgeliefert hat, da haben ja die Volksvertreter von anderen Nationen nur mit dem Kopf geschüttelt. Und es war wirklich eine Aktion, die an Peinlichkeit nicht zu überbieten war. Und wir hatten einfach leider durch die Negativauslese in unseren Parteienapparatismus, hatten wir halt leider Menschen, die halt durch lange Zugehörigkeit nach oben gestolpert sind und dann auf einmal in Verantwortung waren. Und der Schaden, den haben wir jetzt, die Kollateralschäden spüren wir bis heute. Und ich habe mit vielen Politikern gesprochen, zuletzt mit einem britischen Regierungsmitarbeiter, als auch mit einem bolivianischen Politiker, die mich ja auch fragen, was ist bei euch los? Also es ist ja spätrömische Dekadenz, man kann es sich ja nicht erklären. Warum schaltet ihr die letzten 6 Atomkraftwerke in der größten Energiekrise Europas ab, ja, die aber grundlastfähig sind? Warum seid ihr so woke geworden? Warum habt ihr ein Selbstbestimmungsgesetz? Warum ist es euch so wichtig und so? Also die verstehen es nicht, weil der Deutsche galt immer als zuverlässiger, korrekter Partner. Und jetzt wissen sie einfach, einfach nicht mehr. Auf einmal sagt der Merz an einem Tag das und zwei Tage später was komplett anderes. Und ich hätte nicht gedacht, dass die neue Regierung noch schlimmer als die Ampelregierung ist, aber man hat es geschafft. Das ist auch eine Leistung, muss man anerkennen. Aber wir haben uns natürlich jegliches Vertrauen international verspielt durch Fehlentscheidungen, aber auch durch eine Hybris, dass wir der Welt erklären wollten, wie wir die Welt retten können durch unseren Schuldkomplex, aber auch wie die anderen zu arbeiten haben, wie sie zu denken haben, wie sie zu leben haben. Und da hat keiner Bock drauf auf so einen Oberlehrer, der alles besser weiß, aber selber alles falsch macht. Ne? Also ein Politiker aus Argentinien hat zu mir gesagt, ja, also ihr predigt zwar Wasser, sauft aber selber Wein, weil ihr kriegt doch immer noch Kohle aus, ihr verbrennt immer noch Kohle, ihr bekommt immer noch Gas und aus Russland oder Öl umetikettiert über Indien aus Russland und so weiter. Also ihr seid eigentlich Heuchler. Und da hat er schon einen Punkt getroffen, finde ich. Aber um auf die Frage zurückzukommen, ja, die EU ist leider völlig irrelevant geworden durch diesen EU- diesen EU-Überbau, diese supranationale, diesen supranationalen Selbstbedienungsladen, die bräuchte eigentlich dringendst eine Reform, aber mit dem bestehenden Personal sehe ich da leider keine Änderungen. Und die EU war eine gute Idee, ja, waren hehre Ziele, aber zu dem, was sie gekommen ist, es ist eine Fassadendemokratie mit Selbstbedienungsmentalität, wo es nur darum geht, immer mächtiger zu werden, immer mehr Geld anzuhäufen und immer mehr Bürokratien und Gesetze über die Menschen auszuschütten. Und ich kenne kein Handwerk oder Privatperson, die noch hinter der EU steht. Und das sollte eigentlich ein Alarmzeichen sein.
Also würdest du ja sagen, EU reformieren und wahrscheinlich Machtapparat abbauen? Oder würdest du direkt sagen, raus aus der EU und jeder soll als Nation selber für sich schauen, was er macht?
Also ich fand die Grundidee von der EU gut, ne? Also wir hatten ja die EWG und die EU vorher schon und so. Die gemeinsame Währung war halt der Anfang vom Ende, muss man ganz klar sagen. Aber ich glaube nicht, dass es im bestehenden System eine Möglichkeit gibt, wirklich zu reformieren. Ich sehe es nicht. Sondern ganz im Gegenteil, die versuchen immer mehr das Gegenteil zu erreichen, werden immer autoritärer. Und ich bin ja gespannt, was die Zuschauer dazu schreiben, ob sie es auch so sehen oder nicht. Aber die notwendigen Reformen, die EU eigentlich bräuchte, glaube ich nicht, dass eine Frau von der Leyen die tatsächlich umsetzt und auch niemand anderem in dem Apparatschik. Und deswegen, also ich meine, Deutschland ist der größte Nettoeinzahler. Also wenn Deutschland nicht mehr einzahlt, gibt es keine Nation, die Deutschland ersetzen kann. Also wenn Deutschland befindet sich in einem historischen Niedergang. Ich habe es ja schon mal erzählt und auch geschrieben, dass wir seit 6 Jahren uns in der größten, tiefgreifendsten strukturellen Krise, Systemkrise der Bundesrepublik Deutschland seit 1949, seit Gründung befinden. Und wenn Deutschland irgendwann sagt, du, wir strecken die Flügel, wir können nicht mehr hier Hauptfinanzier der EU sein, dann ist die EU sowieso eigentlich passé, dann war's das, weil weder Frankreich noch Italien, Portugal oder Österreich können dann den Platz von Deutschland übernehmen. Deswegen ist es ein Spiel auf Zeit und mir wäre es lieber, wenn es natürlich irgendwie geordnet ablaufen würde. Als ich vor über 15 Jahren schon gesagt habe, die EU ist ein Konstrukt auf Zeit, wurde ich böse angegangen, aber es war absehbar und da war ich vielleicht zu früh auf dem richtigen Pfad, aber Fakt ist, es war absehbar, es ist ein Spiel der Wahrscheinlichkeiten und es war einfach abzusehen, dass das Konstrukt so nicht funktioniert und sich immer weiter entfernt von der Realität und genau das ist leider passiert und ich muss sagen, wirklich leider und ich glaube auch, dass der Zenit nicht nur überschritten ist, sondern sogar die Möglichkeit jetzt noch zu reformieren wird immer schwieriger, weil man sich immer mehr ins Abseits manövriert und irgendwann kann dieser Riesentanker einfach nicht mehr wenden, weil da so viele Abhängigkeiten entstanden sind und auch Schulden und Verbindlichkeiten, das ist wahrscheinlich keine andere Lösung gibt, als zu sagen, okay, muss man halt Tacheles reden und das Ganze neu starten.
Mhm. Ja, jetzt gibt es auch interessante Entwicklungen am Anleihenmarkt. Also einige Staatsanleihen ziehen gerade ein bisschen an, zum Beispiel in UK, in Japan, aber auch in den USA. Da ist jetzt auch die 10-jährige Anleihe auf über 4,6% gestiegen. In deinem letzten Video auf YouTube, das ich auf jeden Fall nur sehr empfehlen kann, hast du gemeint, dass die Anleihenmärkte besorgniserregende Warnsignale senden. Ne? Warum ist das so?
Ja, also du musst überlegen, die Staaten haben weltweit Rekordschulden angehäuft. Nur ein Beispiel, zum Beispiel in den USA sind die Schulden seit 2010, jetzt also seit 16 Jahren, haben sich vervierfacht von 10 Billionen auf fast 40 Billionen. Der größte Posten im US-Bundeshaushalt war letztes Jahr schon nur die Zinszahlungen auf die bestehenden Schulden, also keine Tilgung, von über 1 Billion und aktuell stehen wir schon bei 1,27 Billionen Dollar. Und mit jedem Prozent, wo die Rendite oder die Zinslast größer wird, steigen die Verbindlichkeiten für die Zinslast in den USA um 360 Milliarden Dollar. Das heißt, natürlich kann die Regierung, wenn die zieht bei den 30-Jährigen, sind wir jetzt bei 5% und es geht auf 8%, ich meine, dann sind nochmals eine Billion weg, dann ist es ein Ding der Unmöglichkeit. Also es geht gar nicht mehr. Vielleicht die USA könnte das noch stemmen, aber was ist mit Japan? Japan hat eine schlechte Demografie, ja, hat einen schwachen Yen, hat auch Probleme wirtschaftlicher Natur, genauso China, hat ein Schattenbankensystem, hat viele hausgemachte Probleme, hat auch eine demografische Kurve, die nach unten zeigt durch die Ein-Kind-Politik. Also da kommen immense Probleme auf uns zu. In Deutschland zum Beispiel haben sich die Kosten für die Zinszahlung auf die bestehenden Schulden ebenfalls verzehnfacht seit 2021 von 4 Milliarden auf 40 Milliarden. Und jetzt kommt doch das Sondervermögen dazu, was auch natürlich Augenwischerei, was natürlich Sonderschulden, da kann sich jeder ausrechnen, wohin die Reise geht. Und jetzt merken wir einfach, dass natürlich das Vertrauen in das bestehende Geldsystem nicht mehr funktioniert. Und deswegen steigen ja auch dann die Renditen für die Staatsanleihen. Auf einmal sagen die ganzen Moneymakers, sagen, liebe USA, liebe Japaner, liebe Deutschen, euer AAA sieht zwar sexy aus, aber vertrauen euch nicht. Wir würden gerne noch eine Absicherung haben, weil steigende Renditen bedeutet ja, dass das Vertrauen in die bestehende Zahlungsfähigkeit, in die Solvenz des Staates nicht mehr vorhanden ist. Und jetzt haben wir eine wirtschaftliche Krise. Wir haben Deglobalisierung statt Globalisierung. Wir sehen protektionistische Entwicklungen, Tariffs, Zölle, geopolitische Konflikte, große Machtmonopole. Und deswegen, das sind wir im Fourth Turning wieder im Winter, ne? Vertrauen erodiert und deswegen explodieren dann die Staatsanleihen. Und die Staatsanleihenblase oder der Staatsanleihenmarkt, möchte ich es mal erstmal nennen, ist ein Vielfaches größer als der Aktienmarkt. Dagegen ist der Aktienmarkt wirklich auf gut deutschen Furz im Wind. Also wenn da was ins Rutschen gerät, dann haben wir einen Dominoeffekt, einen Lawineneffekt. Dagegen war die große Finanzkrise 2008 wirklich ein Kindergeburtstag. Und darauf muss man sich halt einstellen. Und da sehen wir ja auch schon, dass Smart Money sich absichert, vorbereitet. Aus dem Grund steht ja auch dann Gold auf 4.500 Dollar, weil der Goldpreis ist ja nur eigentlich ein Fieberthermometer über den Zustand unseres Geld- und Finanzsystems. Und das, muss ich sagen, hat Fieber, das Fieberthermometer hat ausgeschlagen. Wir haben keine Normaltemperatur mehr. Und das wird in den nächsten Jahren auch so anhalten. Da nehmen einige Player im Markt schon vorweg, dass da was nicht mehr funktioniert. Und das sind nicht nur Smart Money, institutionelle Anleger, Hedgefonds und Family Offices. Nein, es sind auch Notenbanken, die natürlich Gold gekauft haben als Absicherung, als Lebensversicherung gegen das implodierendes Finanzsystems.
Mhm. Ja, Gold und Silber jetzt diese Woche auch ein bisschen unter Druck gekommen. Mit einer der Gründe wird zumindest von Experten gesagt, sind die steigenden Zinsen gerade am Anleihenmarkt. Das bindet dann natürlich auch extremes Kapital, weil einfach das Chancen-Risiko-Verhältnis dann viel klarer ist für die großen Institutionen. Glaubst du, dass diese ansteigenden Zinsen auch vielleicht noch ein richtiges Problem für die Aktienmärkte sein könnten?
Ja, natürlich, klar. Also es wird auf jeden Fall zu einer Korrektur führen und du hast es richtig erwähnt, steigende Zinsen bedeutet natürlich, dass Geld aus anderen Assetklassen rausgeht und du gehst in den vermeintlich sicheren Staatsanleihenmarkt oder Anleihenmarkt, weil hey, wenn du 5% sicher bekommst, warum dann in ein gelbes, scheinendes Gestein investieren, was keine Dividende abwirft, ne? Kannst nur hoffen, dass der Preis fürs Gold steigt. Also dahingehend, ja, natürlich, klar, also wenn die Anleihenmärkte weiter das tun, was sie jetzt getan haben, heißt es auch, dass Liquidität aus den Märkten rausgesaugt wird und Richtung Anleihenmarkt geht und dann kommt doch einiges ins Rutschen, weil wir wissen ja, dass die ganzen KI-Player jetzt schon ambitioniert bewertet sind. Wir sehen Robert Shiller KGV oder Warren Buffett Indicator auf Allzeithochs. Das ist immer ein gutes Timing gewesen, um dann mal ein paar Chips vom Tisch zu nehmen. Aber eigentlich, ja, wenn wir ja Inflation haben, müsste ja eigentlich die Notenbank in den USA oder auch global müssten die Notenbanken ja die Zinsen erhöhen. Aber bei den Schuldenständen, die wir momentan haben, wird es natürlich immer schwieriger. Das heißt, die sind in der Zwickmühle, die sind in der Bredouille. Und ich kann mir gut vorstellen, dass irgendwann, wenn hier jetzt in den nächsten Wochen was am Anleihenmarkt passiert, dass dann die Notenbanken intervenieren werden. Und das Intervenieren heißt natürlich dann Zinsen senken, Liquidity reinstopfen und dann geht die Party erstmal weiter und man hat sich wieder ein bisschen Zeit erkauft.
Mhm. Ja, jetzt auch ganz speziell auf den ganzen KI-Hype. Also da geht's ja wirklich weiter, die Party sozusagen. Wir haben einzelne Akteure, wie jetzt zum Beispiel eine Sandisk, die jetzt 400% seit Jahresanfang in die Höhe geschossen sind, aber auch noch viele andere Aktien. Erstmal, wie spielt ihr das eigentlich bei eurer Honorarberatung? Wie geht ihr das Thema an? Und glaubst du, dass es tatsächlich sogar so ein Hype gerade sein könnte, dass sich Anleger wie damals zur Dotcom-Zeit die Finger verbrennen können?
Also in der Honorarberatung bauen wir ja maßgeschneiderte Strategien für Privatpersonen, Unternehmen, Family Offices, Sportler und so weiter. Das heißt, da bauen wir nur die Allokation und die Allokation ist, hat natürlich dann auch dann Aktien natürlich mit drin und es wird dann abgedeckt über Vermögensverwaltungen oder über den ihr Family Office oder halt über andere Lösungen. Und in der Vermögensverwaltung, die Sicherungsstrategie, die wir ja auch gegründet haben, sieht man ja, haben wir das genauso abgedeckt, da haben wir KI drin, da haben wir Robotics drin, da haben wir aber vor allem auch Rohstoffe drin, weil wir sagen natürlich, dass die Schaufelhersteller wie beim Goldrausch in Alaska natürlich sicherer gewonnen haben als die Goldschürfer selber. Das heißt, du brauchst Energie und du brauchst natürlich seltene Erden für Digitalisierung, für künstliche Intelligenz, für Chips und so weiter. Und deswegen haben wir ein Augenmerk genau darauf gelegt, haben da auch eine Outperformance hingelegt natürlich, auch natürlich im Friedrich-Report, unserem Investmentbrief, der jetzt, wie gesagt, viele Rohstoffe abgedeckt hat in den letzten Wochen und Monaten. Und momentan nehmen wir ein bisschen Gas vom Fuß, Fuß vom Gas rum, weil wir einfach sagen, es ist so gut gelaufen und wir sehen schon ein bisschen vom Sentiment eine Euphorie, sehen auch schon die ersten Mergers und Übernahmen und es sind immer so die Zeichen, dass man da schon eher am Zenit ist. Warren Buffett ist natürlich immer zu früh raus, ne? Der hat schon 400 Milliarden Dollar auf der Seitenlinie, wartet wieder auf Opportunitäten und ich glaube, einfach mal gute Gewinne hat, kann man die auch mal mitnehmen. An Gewinnmitnahmen ist noch keiner arm geworden und es gibt andere Chancen. Ich bin eher so der Kontra-Indikator bezüglich dem Investment in den Bereichen. Also da bin ich eher konträr unterwegs. Das heißt, wenn alle irgendwie Richtung KI rennen, dann sage ich, das ist für mich ein Kontraindikator, dann gehe ich lieber antizyklisch genau in die andere Richtung. Und ich fühle mich jetzt im Bereich Rohstoffe und auch Energie, fossile Energieträger gerade sehr, sehr wohl, weil du wirst immer Energie brauchen, du wirst immer seltene Erden brauchen. Und solange natürlich E-Autos oder auch elektronische Produkte gebaut werden, aber natürlich auch Blockchain, Digitalisierung, Handys und Chips für die KI, brauchst du vor allem seltene Erden, Rohstoffe und Energie.
Mhm. Nur jetzt ungefähr, um da mal das einschätzen zu können, kann man dann wirklich von 20%, 30%, 40% im Portfolio sprechen, die dann auf Rohstoffe ausgelegt sind? Also es ist wirklich sehr individuell natürlich, aber man spricht dann nicht mehr nur noch von diesen 5-10%, was man so ein bisschen diversifizieren sollte in Rohstoffe, sondern deutlich mehr auch, oder?
Ja, natürlich, klar. Also wenn sich eine Chance ergibt, dann willst du auch all in sein, beziehungsweise überproportional vertreten sein. Und es hat sich auch immer bezahlt gemacht, auch konzentrierte Wetten einzugehen. Und ich meine, ich kann es erzählen, wir hatten im Friedrich Report Arcadium Lithium, die haben wir nach 3 Monaten wurden die übernommen und da hatten wir 556% Return on Investment innerhalb von wenigen Monaten, oder? Wir haben jetzt wieder eine andere Lithium-Aktie, die hat jetzt auch schon knapp 400-500% gemacht. Wir haben Nickel-Aktien und so weiter und da habe ich, also ich bin überinvestiert sozusagen in diesen Werten. Ich habe den Rohstoffsektor übergewichtet und das ist deutlich mehr wie 30% und auch im Friedrich-Report beziehungsweise auch in der Sicherungsstrategie in Liechtenstein haben wir auch ein Augenmerk, weil wir sagen, da gibt's gerade das beste Chancen-Risiko-Verhältnis. Das hast du halt bei KI nicht mehr. Also jetzt noch eine Nvidia zu kaufen oder so. Ich glaube sogar, dass der SpaceX-Börsengang vielleicht auch so sozusagen dass der Zenit dann darstellt und dann kippt die ganze Sache, weil da wird dann auch nochmal so viel Geld rausgesaugt, alles sind mit dabei, alle im Hype und ich glaube, dann könnte der Wendepunkt kommen, dann kippt das Ganze. Und deswegen haben wir uns jetzt vorab schon positioniert und da eher mal ein paar Chips vom Tisch genommen und andere Chancen genützt. Mhm.
Ja, das ist mir auch aufgefallen. Finde ich super interessant eigentlich an den Börsen, wie oft sich dieses Geld dann zentralisiert auf gewisse Branchen und es aber an anderen Seiten oder anderen Sektoren runterfällt und da keine Investitionen stattfinden, zumindest keine, die wirklich den Kurs steigen lassen. Dann kommen wir noch auf einen Rohstoff zu sprechen, und zwar Kupfer. Jetzt habe ich hier schon öfter gehört von Experten, dass das mit einer der besten Rohstoffe sein soll für die nächsten Jahre. Auch Stanley Druckenmiller, einer der erfolgreichsten Hedgefondsmanager der Welt, hat ja Kupfer als eines der asymmetrischsten Trades bezeichnet, die man aktuell machen kann. Also ein Verhältnis von sehr überschaubarem Risiko bei gleichzeitig enormem Upside-Potenzial. Was ist da deine Meinung dazu?
Absolut. Also im Friedrich-Report haben wir schon vor 2 Jahren Kupfer empfohlen und haben immer wieder neue Kupfertitel gefunden, die wir empfohlen haben, den Abonnenten, und genauso auch natürlich in der Sicherungsstrategie. Also Kupfer ist the place to be. Ich habe auch einige Videos dazu gemacht. Warum? Weil Kupfer, Dr. Copper, ist einfach das wichtigste Element oder ein sehr essentielles Element für Elektromobilität, für Digitalisierung, für Nanotechnologie. Du brauchst Kupfer einfach als Leiter. Und ist auch schwer zu substituieren. Dahingehend ist Kupfer ein Must-Have in jeglichem Portfolio. Und das Problem ist halt, dass wir in den letzten Dekaden, muss man schon fast sagen, leider durch den Woken-Virus viel zu wenig Geld in die Hand genommen haben, um neue Minen zu finden, um neue auch Ölfelder und Gasfelder zu generieren. Und deswegen kommen wir auf ein gigantisches Defizit hinzu, weil wir müssten jetzt eigentlich, ne, also als Beispiel, die EU will ja klimaneutral werden bis 2045, was natürlich Bullshit ist, was auch niemandem was bringen würde, wenn man es erreichen würde. Aber allein, also wir müssten jetzt einfach in den nächsten 20 Jahren müssten wir so viel Kupfer aus der Erde holen, wie die Menschheit in 3000 Jahren zuvor gesamt gemacht hat. Und das ist ein Ding der Unmöglichkeit, weil du brauchst einfach von der ersten Bohrung bis dann zur Genehmigung und bis zum Ausbau, bis die erste Lore, bis das erste Erz mit Kupfer aus der Erde kommt, brauchst du im Schnitt einfach 16 Jahre. Das heißt, selbst wenn wir jetzt anfangen würden, ja, dann hätten wir jetzt die großen Deposits oder die großen Erzlagerstätten frühestens dann im Jahr 2040, 2045 online, und dann könnten die praktisch Gas geben. Also es ist ein Ding der Unmöglichkeit, dass wir das schaffen, und wir haben einfach, du siehst es, seit 2008, seit der Finanzkrise, sind die CapEx, also die Investitionen in neue Minen oder auch dann die Kupferentdeckungen, wirklich so immer weiter nach unten gegangen, so wie das Wirtschaftswachstum in Deutschland. Dahingehend wird es sehr, sehr spannend, und wir laufen auf ein gigantisches Defizit zu. Warum? Weil die Nachfrage nach Kupfer ist so hoch wie noch nie. Also es gibt auch schon die ersten Hamsterkäufe. Auch China hat zum Beispiel jetzt den Silberexport verboten, kauft aber aktiv so viel Silber wie noch nie. Das Gleiche sehen wir auch im Kupferbereich. Und Nachfrage ist groß, aber Angebot ist niedrig und sinkt sogar immer weiter. Und deswegen glaube ich einfach, dass Kupfer und auch generell der Rohstoff-Superzyklus, alle Rohstoffe, alles, was durch Natur limitiert ist, in den nächsten Jahren im Preis explodieren wird. Und dieser Rohstoff-Superzyklus wird nicht nur ein paar Wochen dauern, sondern ein paar Jahre. Und ich glaube, ich nenne es auch wirklich Millionärszyklus. Wer da jetzt die richtigen Entscheidungen trifft, der wird lebensverändernde Profite erzielen können. Und da kann ich nur jedem empfehlen, wenn ihr keine Ahnung habt, dann ein ETF wenigstens sich zu holen, was im Rohstoffbereich aktiv ist, und immer das Gegenteil von dem machen, was die Politik erzählt. Also wenn die sagen, Öl ist böse, Gas ist böse, Uran und Atomkraft ist böse, dann kauft genau diese Werte. Damit bin ich immer sehr gut gefahren. Und deswegen, ich arbeite auch gerade an einem neuen Buch zum Rohstoff-Superzyklus, wo ich dann auch dann dementsprechend empfehle, wann einsteigen, welche Werte sind interessant und so weiter. Und wer noch keine, wer sich nicht gedulden kann, kann natürlich auch gerne mal in den Report reingucken.
Mhm. Ja, auch sehr interessant, was ich immer sehr cool finde bei dir. Du machst ja auch wirklich klare Prognosen. Auch bei unserem letzten Interview vor knapp 10 Monaten hattest du gemeint, dass bei Gold uns eine Rallye bevorsteht. Kam dann auch tatsächlich so. Also er stand, glaube ich, bei 3.300 US-Dollar und dann ja auf 4.500 US-Dollar hoch, jetzt glaube ich rund bei 4.000.
Nee, 5.
Ach, 5. Ja, ja, klar, stimmt.
Genau.
Ja, ja. Und ja, was sagt denn deine Glaskugel? Wie geht's jetzt hier weiter?
Warte, ich guck kurz rein. Nein, also Spaß beiseite. Wir sind immer noch in einem säkulären Bullenmarkt bei den Edelmetallen, und wir sehen gerade nichts anderes als eine notwendige und auch gesunde, nachhaltige Korrektur innerhalb des Bullenmarktes. Ich habe auch gesagt, jede Korrektur ist eine Kaufchance. Und jetzt ist entscheidend, wir sind jetzt gerade bei 4.500 Dollar bei Gold und bei 75 Dollar bei Silber, ob wir diese Woche, ich weiß nicht, wann das Video erscheint, aber ob wir diese Woche drüber bleiben oder drunter bleiben. Wenn wir drunter schließen, dann geht es nochmal eine Etage tiefer, dann denke ich mal, können wir vielleicht nochmal 3.800 bis 4.100 Dollar sehen bei Gold, wo ich auf jeden Fall die nächste Tranche setzen würde, oder wenn noch nicht eingestiegen ist, dann auf jeden Fall einsteigen, und bei Silber kann es nochmal Richtung 56 bis 60 Dollar gehen, und das sind dann aber wirklich Nachkaufchancen. Also wie gesagt, jede Korrektur jetzt in den nächsten Jahren ist eine Kaufchance, weil die Schuldenberge der Staaten sind immer noch da, die Politik ist immer noch inkompetent und unfähig und kann mit Geld nicht umgehen. Wir sehen den technologischen Fortschritt, der unglaublich viel Energie verzehrt, aber auch seltene Erden braucht. Und natürlich die Gelddruckerei der Notenbanken wird weitergehen, weil die Schuldenberge so hoch gehen. Und deswegen braucht man limitierte Werte durch die Natur oder durch die Mathematik limitiert, wie zum Beispiel Bitcoin. Und deswegen, wie gesagt, wenn die Konsolidierung vorbei ist, wird man sich freuen, wenn man dann schrittweise, stufenweise in Tranchen dann tatsächlich eingestiegen hat. Also man kann auch jetzt schon eine erste Tranche setzen, um, wenn es nochmal tiefer geht, die zweite, um den Durchschnittspreis zu verbilligen. Und langfristig, wie gesagt, weil du sagst, wegen Kurszielen, ich glaube, wir werden dieses Jahr noch neue Allzeithochs sehen, bei Gold als auch bei Silber, und nächstes Jahr garantiert. Also das heißt, bei Silber über $126 und bei Gold über $5,500. Und langfristige Ziele, ich sehe Gold bei nächstes Jahr $6,000-$7,000, Silber Richtung $150 und langfristig noch viel, viel mehr. Da ist noch viel, viel mehr drin. Aber da, wie gesagt, in den nächsten Jahren jede Korrektur nachkaufen.
Das ist ja dann eigentlich schon cool, weil mit Gold hast du ja eine gewisse Absicherung, und wenn jetzt noch nach dir prognostiziert auch noch solche Kursrenditen da entstehen, ist ja auch ein super Trade sozusagen.
Absolut, absolut, weil wenn du überlegst, der Goldpreis hat seit 2000 den MSCI outperformed. Das war immer das Manko, wo immer alle gesagt haben, nee, hey, MSCI jährlich 7%, kann Gold niemals mithalten. Jetzt haben wir die Outperformance und die wird anhalten, weil das war auch der Beginn eines neuen Kontratjev-Zyklus, ne, mit Internet und so weiter. Und aber auch, jetzt sind wir im Bullenmarkt bei Gold, und diese Outperformance wird meiner Ansicht nach nachhalten. Die wird nachhaltig sein. Warum? Weil wir sehen einfach sozusagen, dass wir in Zukunft das Value Growth überragen wird, outperformen wird. Und deswegen sagen ja dann auch Legenden wie Ray Dalio oder, wie du schon erwähnt hast, Stanley Druckenmiller, ja, man muss jetzt einfach auch Rohstoffe, Kupfer, Gold im Portfolio besitzen. Und wie gesagt, in der Zeitenwende, im Zyklus, in dem wir uns momentan befinden, brauchst du allein Gold oder limitierte Werte als Absicherung gegen Inflation, gegen Enteignung, dass dir Kaufkraft genommen wird, und natürlich auch gegen vielleicht übergriffige Staaten und Politiker. Und da ist es immer gut gewesen, auch wenn man eine Stagflation erwartet, Commodities, also Rohstoffe, Gold zu besitzen, weil die haben immer outperformed, und die Zeit ist jetzt angebrochen.
Ja, da würde mich jetzt auch mal interessieren, wie du dann eigentlich so zu eigentlich defensiven Werten stehst, wie Basiskonsumgüterunternehmen, die ja eigentlich genau in diesen Forced Turning, genau, bei einer Deglobalisierung und wenn Lieferketten natürlich blockiert sind oder Handelsbarrieren und auch geopolitische Spannungen, sind dann diese vermeintlichen sicheren Investments, also wie jetzt eine Nestle, Procter & Gamble, Unilever oder auch eine LVMH, zählen die dann überhaupt noch als defensive Unternehmen?
Also die, die du jetzt erwähnt hast, haben jetzt nicht abgedeckt. Also auch Nestle würde ich aus moralischen Gründen nicht ins Portfolio legen. Ist der ein oder andere auf jeden Fall eine gute Aktie. Aber nee, tatsächlich, wir haben Basisgüter auch beim Friedrich-Import besprochen. Egal, ob es eine McDonald's ist, eine Berkshire Hathaway oder natürlich auch eine Colgate und so weiter. Die Leute werden weiterhin, und ich bin einfach bullish auf die Menschheit. Also wir werden nicht untergehen, die Welt wird nicht untergehen. Ja, es geht immer weiter, und die Menschheit ist auch innovativ und ist auch am kreativsten, wenn sie in einer Krisensituation ist. Deswegen bin ich positiv gestimmt, dass die Erden bei sich weiter drehen wird, und es wird immer Möglichkeiten geben. Denk daran, die ganzen Schwarzmaler haben vor einigen Monaten gesagt, um Gottes Willen, im April, im Mai wird kein Flugzeug mehr in Europa fliegen. Ja, Pustekuchen. Also ich kenne 100 Leute, die gestern weggeflogen sind, ja, oder in den letzten Wochen, und es funktioniert anscheinend immer noch, ja. Also ich sehe immer wieder Flugzeuge am Himmel, und ich habe noch nichts gehört, dass es irgendwelche Fluglockdowns gibt. Also deswegen, die Menschheit ist kreativer, als man eigentlich denkt, auch vor allem in der Not. Da wird der Mensch sehr erfinderisch, wenn er mit dem Rücken zur Wand steht. Und ich glaube auch, die Leute werden in Zukunft noch irgendwie in Urlaub gehen wollen, Zähne putzen wollen, was zum Essen haben. Also wenn es anders ist, dann bin ich gespannt, aber war bisher immer so.
Ja, dann Marc, wie anfangs geteasert, möchte ich gerne mal auf die Q1-Filings schauen. Also genau die Berichte, die zeigen, was eigentlich das Smart Money jetzt so gemacht hat. Ihr, muss ich auf jeden Fall Props an euch rausgeben, habe ich in euren Newsletter entdeckt. Auf jeden Fall immer sehr spannend. Auch hier an die Zuschauer, gerne da mal vorbeischauen.
Ja, der ist kostenlos, ne? Der ist kostenlos, der Newsletter. Der kommt einmal die Woche raus mit wirklich fundamentalen, interessanten Daten.
Da kann ich dann auch gleich Eigenwerbung für unseren Newsletter machen. Der ist natürlich auch interessant. Werden wir beides unten verlinken.
Beide sind wichtig.
Ja. Nur zusammen, wenn man beide gelesen hat, kann man das ganz große Bild erkennen. Exakt. ja, sag uns doch mal, was macht denn das Smart Money aktuell? Wir werden die Grafiken jetzt hier mal einblenden.
Also ich habe es vorhin ja schon erwähnt, Berkshire Hathaway hat jetzt 400 Milliarden auf der Seitenlinie, die sind eher defensiv unterwegs, die nehmen gerade Kapital raus, weil sie eine Korrektur erwarten, ich im Übrigen natürlich auch, und Stanley Druckenmiller macht da noch einiges anderes, er investiert teilweise schon wieder. Also Fakt ist, wir sehen einfach eine Kapitalrotation generell, also wir sehen schon, dass es Richtung defensive Werte geht, dass auch dann Kapital rausgenommen wird aus den KI-Plays und man zum Beispiel tatsächlich in Kupfer geht, andererseits auch in Softwareunternehmen, ne? Also dass man dann, eine Adobe, die abgestraft wurde durch den KI-Boom, auf einmal wiederentdeckt. Aber generell kommt langsam so das Interesse auch für Commodities, also für Rohstoffe auf, und das war bisher komplett unterrepräsentiert in den Portfolios der großen Hedgefonds oder auch dann Family Offices. Wir waren bei unter 1%, und wir waren auch, wenn du anschaust, ich habe da immer den Bloomberg-Index als Vergleich zum S&P 500, der Rohstoffindex war auf einem Allzeittief. Also noch nie war weniger Geld im Rohstoffbereich wie in den letzten Jahren, obwohl wir eigentlich so viel davon brauchen wie noch nie. Und das ist ein schreiender Kauf eigentlich. Das ist so ein No-Brainer, dass man da eigentlich ohne großes Wissen sagen kann, okay, komm, ich investiere da jetzt mal rein, hol mir ein breit gestreutes ETF und diversifiziere einfach, damit ich da auch noch einen Fuß in der Türe habe.
Ja, auch die Sektoren wie BioNTech und auch Healthcare scheinen immer mehr zu kommen. Also es gibt auch immer mehr bahnbrechende Durchbrüche. Wie spielt ihr dieses Thema bei euch in der Honorarberatung? Habt ihr das auf dem Schirm und gibt es da interessante Investments?
Ja, also ich glaube, Louis, einfach durch die künstliche Intelligenz wird halt vieles rapide beschleunigt. Und ich glaube, KI ist jetzt tatsächlich von Anfang an schon ein Gamechanger, nicht so wie das Internet. Beim Internet im Jahr 2000 hatten wir halt viele Unternehmen, die einfach sich versucht haben, pet.com oder sowas, ja, wo man dachte, jetzt hier Haustiere, Nahrung übers Internet, super Idee, gab es 100 Anbieter, viele sind pleite gegangen, und die, wo übrig geblieben sind, die kennen wir heute alle, egal ob jetzt eBay, wobei sind auch nicht mehr so populär, aber Amazon natürlich ist übrig geblieben und andere Unternehmen, und viele sind halt verschwunden, ne? Und genauso ist, aber bei KI ist es halt einfach so, da ist es von Anfang an klar, es ist eine Effizienz für die Produktivität da. Und wir können jetzt zum Beispiel, es ist ganz spannend, im Bereich Biotechnologie, Genetics, kannst du jetzt halt einfach mit der KI viele Millionen, Milliarden Versuche machen, wo so früher viele Menschen binden musstest und Jahre gedauert haben. Das geht jetzt wirklich teilweise in Minuten. Und das ist schon ein Game Changer. Deswegen glaube ich auch, dass es da Durchbrüche geben kann und wird. Und dass wir dann in Zukunft vielleicht noch bessere Medikamente haben, geschlechterspezifisch vielleicht sogar maßgeschneidert, dass man sagt, den Aufwand lohnt sich. Der Louis hat irgendwie was, na, hier Daten rein, bum, 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 und dann kriegst du maßgeschneidert dein Medikament für dich zugeschnitten, was du am besten verträgst. Und da glaube ich, da können wir uns gar nicht vorstellen, was für Veränderungen in den nächsten Jahren auf uns zukommen. Und natürlich werden durch die KI Jobs obsolet werden, es werden auch neue entstehen. Aber ich glaube generell, wenn es in den richtigen Händen ist, wird es der Menschheit auf jeden Fall dienen. Und da gibt es auch natürlich Investmentchancen. Also deswegen, Biotech finde ich spannend, ja. Also gibt's jetzt Entwicklungen, wo man sagt, okay, wird da noch mit der KI zusammenarbeitet, da kann es auf jeden Fall Durchbrüche geben, woran die alte Wissenschaft sozusagen sich die Zähne ausgebissen hat. Vielleicht werden wir ein Heilmittel gegen Krebs bekommen oder gegen Diabetes oder gegen das Altern sogar. Hey, überleg mal, dann sehen wir noch jünger aus.
Ja, schauen wir mal, was man da noch überhaupt machen kann. Dann möchte ich noch ganz kurz auf die deutschen Rüstungsaktien zu sprechen kommen, weil ich weiß, dass auch viele Zuschauer investiert sind, und ich habe mal gelesen, Rheinmetall war mal die beliebteste deutsche Sparplanaktie, und die sind ja aber jetzt ganz schön unter die Räder gekommen, also eine Rheinmetall minus 23% seit Jahresanfang, und aber auch die Renk und die Hensoldt hat es erwischt, und da würde mich mal interessieren, wie stehst du aktuell zu den deutschen Rüstungswerten?
Du, die war immer gleich, da will ich nicht irgendwie involviert sein, möchte mir nicht die Hände schmutzig oder blutig machen, da glaube ich einfach an Karma und sowas fasse ich nicht an, also ich würde mir auch nie irgendwie sowas ins Depot legen, das ist für mich, Entschuldigung, ich möchte nicht mehr zu nahe treten, für mich persönlich halt darf jeder selber entscheiden, ich verurteile auch niemanden, der das macht, für mich einfach blutiges Geld.
Okay, dann würde ich sagen, schauen wir noch auf Bitcoin. Da gab es ja auch eine ganz schöne Rallye, aber seit letzten Jahr Oktober ist ja der Kurs eingebrochen. Aktuell stehen wir so rund bei 70.000 US-Dollar. Was ist da deine Prognose für bis Ende des Jahres?
Genau, im Gegensatz zu jetzt Edelmetallen und Rohstoffen ist Bitcoin tatsächlich im Bärenmarkt. Also hat nicht nur eine Zwischenkorrektur im Bullenmarkt, sondern der ist im Bärenmarkt. Das ist der sogenannte Vierjahreszyklus, der wieder zugeschlagen hat. Auch das habe ich im Buch beschrieben. Und da hatten wir im Oktober das Allzeithoch bei 100, glaube 25.000 Dollar ungefähr. Und seitdem sind wir deutlich nach unten tendiert. Jetzt momentan, wie gesagt, in den 70.000ern. Und ich glaube, diese Konsolidierung, dieser Bärenmarkt wird noch, wenn man in die Vergangenheit schaut, war es immer so noch ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr anhalten, also vielleicht bis Ende des Jahres. Und dann bin ich ab nächstem Jahr wieder positiv gestimmt, vielleicht sogar schon wieder ab Oktober, November, dass die Kurse drehen und den Boden gefunden haben. Aber ich glaube, dass wir Kurse, also dass man Kurse unter 70, unter 60, unter 50.000 Dollar antizyklisch nutzen sollte, um entweder erstmalig einzusteigen, eine erste Tranche zu setzen oder tatsächlich weiter aufzubauen. Und ich denke mal, wir können nochmal im Worst Case unter 50.000 fallen, weil da ist vielleicht ganz spannend, die letzten Bärenmärkte, der erste Bärenmarkt war minus 93% vom Hoch, der zweite war minus 87%, der dritte minus 84% und der letzte war minus 77%. Und jetzt haben wir vom Hoch bis zum Tief hatten wir gerade mal so roundabout 50%. Also es wäre eigentlich untypisch. Natürlich hat die Volatilität und der Drawdown, also die Korrektur immer weiter abgenommen, ja, von 93 auf 77. Aber es wäre, glaube ich, so 70% wäre, glaube ich, so, was jetzt angemessen wäre. Gut, es kam Wall Street rein, Bitcoin ist eine Asset-Klasse, vielleicht 65%, aber das würde bedeuten, 65%, dann wären wir nochmal definitiv unter 50.000 Dollar und dann würde ich nochmal aktiv werden.
Mhm. Ja, wie sieht es jetzt eigentlich mit der aktuellen Zinsentwicklung aus um Bitcoin? Also die aktuelle Lage lässt es ja nicht zu, dass man die Zinsen senkt, worauf der Markt ja auch gehofft hat. Und Bitcoin ist ja doch ein Asset, das an der Liquidität hängt und umso höher die Zinsen, umso schlechter für den Bitcoin-Kurs. Wie schätzt du die Lage ein?
Also wenn die Zinsen gesenkt werden, ist natürlich positiv für ein risikoaffines Investment wie Bitcoin. Wenn sie natürlich erhöht werden, das wäre eher negativ. Momentan, also laut Polymarket und so weiter und auch wenn du die Erwartungen im Sentiment anschaust, geht man eher von Zinssteigerungen aus. Aber ich kann mir das nicht erklären, wie man das langfristig durchhalten möchte in einer Welt, wo wir explodierende Staatsschulden haben, langfristig vielleicht 5 oder 6 oder 7% Zinsen zu haben oder vielleicht sogar auf die 30-jährige Anleihe zu zahlen. Das erscheint mir schwierig, aber wie gesagt, wenn man da vielleicht die Spielregeln ändert oder so, vielleicht kann man es noch ein bisschen ausdehnen, aber ich gehe eher tatsächlich von Zinssenkungen aus in den nächsten Jahren auf jeden Fall und Monaten müssen wir jetzt mal gucken, ob es vielleicht kurzfristig nochmal eine Zinserhöhung gibt, um die Märkte zu beruhigen, um die Inflation einzufangen, mag sein, aber dann wird irgendwann auch wieder hier eine Trendwende stattfinden.
Mhm. Ja, Marc, die Zeit ist weit vorangeschritten, aber ich weiß nicht, du hast es ja bestimmt gelesen, Frank Thelen hat jetzt alle Bitcoins verkauft aus Angst vor der ganzen Quantencomputer-Thematik. Da hat ja Alphabet ein Paper rausgebracht. Man muss fairerweise aber auch sagen, er hat auch gemeint, dass er bei anderen Assets ein besseres Chancen-Risikoprofil besitzt.
Welche? Hat er es gesagt? Hat er es gesagt? Welche?
Nee, da hat er jetzt speziell nichts dazu gesagt. Zumindest ging da nichts aus dem Post hervor. Aber interessanterweise hat genau der Blocktrainer am selben Tag dann noch eine Stellungnahme gemacht. Grüße gehen auf jeden Fall raus an den Bitcoin-Experten. Und er hatte gemeint, dass seine Berater, Frank Thelen wird ja von Beratern beraten, dass die das White Paper anscheinend falsch interpretiert haben. Da würde mich auf jeden Fall mal deine Meinung zu interessieren. Könnten die Quantencomputer tatsächlich noch ein Problem für Bitcoin werden?
Ja, du, same, hätte man mein Buch lesen sollen, da habe ich genau dieses Kapitel drin, kann der Quantencomputer Bitcoin knacken, weil das ist ja die meistgestellte Frage eigentlich, ja, und vorab, nein, kann er nicht, weil, und wenn er es könnte, ganz ehrlich, also wenn es mal einen Quantencomputer gibt, der den SHA-256-Algorithmus, auf dem Bitcoin begründet ist und gesichert ist, knacken kann, dann kann er vorher schon deine E-Mail, dein Bankaccount, dein Sparkassenkonto knacken und das ist halt der Jackpot. Bitcoin hat gerade mal irgendwie über 1 Billion Marktkapitalisierung, aber wenn ich wüsste, ich kann die EZB und die Fed knacken, dann reden wir von unendlich viel Geld. Da würde ich doch eher in den Honigtopf greifen, als irgendwie mich mit Bitcoin abzugeben. Also deswegen, Bitcoin ist meiner Ansicht nach noch Lichtjahre davon entfernt. Wir sehen auch, dass wir quantensichere Entwicklungen sehen bei Bitcoin, wo auch viele Developer dran arbeiten. Aber der SHA-256-Algorithmus hat mehr Möglichkeiten, als wir in unserem Universum Atome haben. Und das sind schon einige. Deswegen bin ich da völlig entspannt. Und ich glaube, Frank Thelen hat da meiner Ansicht nach einen Fehler gemacht, dass er im Bärenmarkt seine Bitcoin verkauft hat. Und rückblickend bin ich mir sehr, sehr sicher, können wir dann nochmal gucken beim nächsten Interview, dass er damit falsch lag und eigentlich eine dumme Entscheidung getroffen hat. Bei allem Respekt auf jeden Fall, aber hätte ich jetzt nicht gemacht, im Bärenmarkt verkaufst du nicht, da akkumulierst du eher. Du verkaufst immer oben an der Range und nicht irgendwie in der Mitte oder unten.
Mhm. Ja, auch immer öfter hört man von der sogenannten Tokenisierung, also Aktien und Anleihen auf die Blockchain zu heben. Auch der Chef von BlackRock, Larry Fink, spricht da immer mal wieder drüber. Habt ihr das bei eurer Honorarberatung auf dem Schirm und gibt es da vielleicht schon interessante Investmentideen Oder ist das noch zu früh?
Also es kommt auf jeden Fall und hat auch einen gewissen Charme natürlich, ne? Und nochmal, wir leben in einer digitalen Zeit. Das nächste Geldsystem wird digital sein. Es gibt einen Grund, warum Bitcoin jetzt so ein eine Erfolgsstory hat und warum auch alle Notenbanken der Welt CBDCs, also digitales Geld implementieren wollen. Und es wird auch digitale Assets geben, ne? Und dann wird es halt die Möglichkeit geben, habe ich vor Jahren schon in einem Buch beschrieben, dann kannst du einen Teil der Mona Lisa besitzen, ne? Weil halt die Mona Lisa tokenisiert wird und dann hast du halt die Möglichkeit, da gibt es 4000 Tokens der Mona Lisa. Alleine kannst du das Bild nicht leisten, weil es 150 Millionen Euro kostet, aber so ein Token kannst du vielleicht leisten. Dann kannst du sagen, oh, mir gehört ein Teil der Mona Lisa. Aber auch andere Produkte natürlich. Also da gibt es viele charmante Ideen, Lösungen. Da wird was kommen und da muss man halt gucken, wer da der Vorreiter ist. Wahrscheinlich so JP Morgan wird einer derjenigen sein, die da dran teilhaben werden, ja.
Sagt Marc Friedrich. Ja, Marc, vielen Dank für deine Zeit. Da war wieder auf jeden Fall einiges mit dabei. Liebe Zuschauer, schaut gerne mal bei Marc auf dem YouTube-Kanal vorbei. Werden wir unten verlinken. Und dann hoffe ich, dass wir uns bald schon wiedersehen.
Sehr, sehr gerne, Louis. Hat mir großen Spaß gemacht. War wie immer sehr kurzweilig. Und ich hoffe natürlich hochinformativ für die Zuschauer. Dankeschön.
Ja, liebe Zuschauer, das war unser Interview mit Marc Friedrich. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihm so ist, lasst uns gerne schon mal ein Like da. Damit helft ihr uns, dass das Video weiter ausgespielt wird. Und damit unterstützt ihr unsere Arbeit einfach enorm. Und natürlich gerne unten auch kommentieren, was ist eure Meinung zu den ganzen Themen und natürlich unseren Kanal abonnieren, damit unterstützt uns auch riesig. Und hier im eingeblendeten Video seht ihr jetzt das Interview, was ich letzte Woche mit dem Herrn Volker Hellmeier geführt habe. Sehr interessant. Schaut da gerne mal rein, wenn euch das interessiert. Und sonst würde ich mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid bei Finanzexperten im Interview. Bis dahin. Ciao, ciao.